Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane im Studio. Guten Tag. Und bei uns geht es heute um vermeintliche Krisen. Die Beamtengewerkschaft DBB beklagt eine Vertrauenskrise im öffentlichen Dienst. Stimmt das? Der Frage gehen wir gleich nach. Die Autobranche hat auch schon bessere Zeiten gesehen und doch verkauft sie in Deutschland wieder mehr Autos. Gerade schon in den Nachrichten gehört. Und außerdem, wie die Krise in Nahost den Ölpreis weiter antreibt. Pflicht- und verantwortungsbewusst, so erleben 3 von 4 befragten Bürgern deutsche Beamte, laut einer Befragung zum öffentlichen Dienst der Beamtengewerkschaft DBB. Der Ruf der Berufsgruppe ist also entgegen aller Klischees nicht nur schlecht. Dem entgegen steht aber, dass laut DBB viele Bürger den Staat als überfordert erleben. So sehr, dass DBB-Chef Ulrich Silberbach bei der Jahrestagung seiner Gewerkschaft heute vom Sanierungsfall öffentlicher Dienst sprach. Übertriebene Rhetorik oder ist doch etwas dran? Vivien Leue berichtet von dem Treffen in Köln.
300.000, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im öffentlichen Dienst fehlen uns aktuell 300.000 Kolleginnen und Kollegen.
DBB-Chef Ulrich Silberbach legt zu Beginn der Jahrestagung des zweitgrößten gewerkschaftlichen Dachverbands in Deutschland direkt den Finger in die Wunde. Der öffentliche Dienst sei über Jahre kaputt gespart worden, sagt er in Köln.
Wenn es bei den Berufsfeuerwehren brennt, wenn nahezu bundesweit Jugendämter, Schulen und Kitas Land untermelden, wenn Gesundheitsämter und medizinische Dienste so ausgedünnt sind, dass die Schulen und amtsärztliche Untersuchungen, Hygienekontrollen nicht mehr ordnungsgemäß durchführen können, wenn Verfahren bei Gericht so lange dauern, dass Tatverdächtige aus der U-Haft entlassen werden müssen, wenn der Staat immer häufiger versagt, dann bleibt das doch den Menschen, die ihr Leben, nicht verborgen.
So verwundert es nicht, dass einer aktuellen DBB-Befragung zufolge 60% der Bevölkerung den Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben für überfordert halten, insbesondere in den Bereichen innere Sicherheit und Bildung. Diese Entwicklung sei gefährlich, so Gewerkschaftschef Silberbach.
Letzten Endes steht und fällt mit unserem öffentlichen Dienst die Stabilität unserer gesellschaftlichen Ordnung. Deswegen ist die Lage wirklich ernst.
Diese Dramatik sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht, wie er in seiner Rede klarstellt.
Wir leben in der stabilsten Demokratie und in dem besten Rechtsstaat, den es in Deutschland jemals gab. Auch das sollten wir mal festhalten. Und dass es so ist, das ist ganz entscheidend auch darauf zurückzuführen, dass wir einen hochleistungsfähigen öffentlichen Dienst haben.
Zwar hinke der öffentliche Dienst zum Beispiel bei der Digitalisierung vor allem im internationalen Vergleich noch hinterher, allerdings sieht Seehofer hier nicht nur die Politik in der Pflicht.
Meine Erfahrung, das wird die FDP freuen, wenn ich das sage, ist, das Wichtigste geschieht immer noch durch die Wirtschaft, durch die Wissenschaft, durch den öffentlichen Dienst, ohne dass die Politik dazu Gesetze machen muss.
Dennoch, das Geld für den Strukturwandel im öffentlichen Dienst muss vom staatlichen Haushalt kommen und somit letztlich von der Politik. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert sagt, es brauche ein klares Bekenntnis dazu, dass Digitalisierung öffentliche Services besser machen kann.
Schauen Sie in den ländlichen Raum, wo vielerorts Menschen die Erfahrung gemacht haben, in kleinen Ortschaften und Städten werden Verwaltungsstellen eingestrichen, weil sie zu dezentral, zu weit draußen sind. Ich glaube, dass Digitalisierung in Form von Videotelefonie und Ähnlichem hier eine große Hilfe sein kann.
Um diese Veränderungen finanzieren zu können, dürfe die Regierung nicht mehr nur auf die schwarze Null schauen, insbesondere in Zeiten historisch niedriger Zinsen, meint auch DBB-Chef Ulrich Silberbach.
Wer jetzt nicht nachhaltig in Infrastruktur investiert, hinterlässt den nachfolgenden Generationen einen riesigen Berg an Problemen und das ist unverantwortlich.
Zumindest hinsichtlich Klammer Kommunen sagt Bundesinnenminister Seehofer Hilfen zu.
Ich unterstütze deshalb, auch wenn es bei mir in Bayern nicht gerne gehört wird, die Initiative vom Finanzminister Scholz, sich den 2500 Gemeinden zuzuwenden, die hoffnungslos überschuldet sind und die wegen der Überschuldung nicht mehr investieren können.
Vorreiter einer aktiven Strukturpolitik könne der öffentliche Dienst sein. Würden zum Beispiel Bundesbehörden und Wissenschaftseinrichtungen dezentral angesiedelt, würde das im besten Fall ganze Regionen wieder aufwerten.
Der Bericht von Vivien Leuer. Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind. Der Spruch ist abgedroschen, sein Inhalt aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aller Krisen und Wandlungen des wichtigen Industriezweiges zum Trotz, in Deutschland wurden 2019 wieder mehr Neuwagen gekauft. Einzelheiten von Nadine Lindner.
Die deutsche Autoindustrie sieht Licht und Schatten im vergangenen Jahr. Positiv ist, die Neuzulassungszahlen sind um 5% gestiegen mit 3,6 Millionen Neuwagen. Allerdings, so Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, kommt das vor allem durch Nachholeffekte, die durch Engpässe bei der Einführung des neuen Prüfzyklus WLTP entstanden sind.
Und deshalb hat man einen gewaltigen Nachlauf gehabt von den Vorjahren. Und deshalb ist dieses Ergebnis des Jahres 2019, diese 3,6 Millionen Zulassungen in Deutschland, geschönt.
Die deutlichsten Zuwächse bei den Neuzulassungen gab es bei den SUVs mit plus 21%. Auf der Schattenseite gibt es negative Entwicklungen bei der Produktion und beim für die deutschen Hersteller so wichtigen Autoexport. Ursache hier ist die weltweit gesunkene Nachfrage. Hier konnten die deutschen Autokonzerne nur 4,7 Millionen Wagen ins Ausland verkaufen. Das sind 9% weniger als im Jahr zuvor.
Wir haben im letzten Jahr 2019 erneut wieder einen Rückgang gehabt im Weltautogeschäft. Und er ist durch China verursacht. Dort lahmt der Automarkt extrem. Die Deutschen verkaufen 40% ihrer Neuwagen in China.
Weitere wichtige Zahlen des Autojahres 2019. Laut Kraftfahrtbundesamt sind die meisten Neuzulassungen 65% gewerblich. Das sind 8% mehr als 2018. Der Rest, knapp 35%, werden von Privatleuten neu zugelassen. Hier stagnieren die Zahlen. Ein weiteres interessantes Detail aus den Zahlen des KBA: Elektro-Pkw konnten, von bescheidenem Niveau ausgehend, um 75% zulegen. Ferdinand Dudenhöfer vom Center for Automotive Research sieht strenge EU-Regeln als wichtige Ursache.
Seit 1. Januar dürfen die Neuwagen im Schnitt nur noch 95 Gramm CO2 verbrauchen. Das entspricht in etwa 3,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Aber da sieht man schon, dass man das nur einhalten kann, wenn man Fahrzeuge mit im Angebot hat und verkauft, die null CO2 verbrauchen nach der Tabelle.
Falls die CO2-Grenzwerte der EU nicht erreicht werden, drohen Strafzahlungen. Auch für den Verband der ausländischen Autohersteller sind die Steigerungen bei alternativen Antrieben die Nachricht des vergangenen Autojahres. So konnte der US-Hersteller Tesla seinen Umsatz um über 400% steigern, ein Ausreißer nach oben. Auch Lexus legte zu. VDIK-Präsident Rainer Zippel.
Das Angebot an alternativen Antrieben, Elektrofahrzeugen, Hybridfahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeugen ist gewachsen. Und die Kunden haben in Verbindung mit Kaufprämien natürlich und einer stärker wachsenden Ladeinfrastruktur sich häufiger für ein Fahrzeug mit alternativen Antrieben entschieden.
Insgesamt jedoch steht die deutsche Schlüsselindustrie mit über 800.000 Arbeitnehmern weiterhin unter Druck. Für den Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer heißt das für die deutschen Hersteller mit Blick auf das neue Jahr:
Also man wird sich im Jahr 2020 auf kleinere Brötchen einstellen müssen.
Die Sorgen der Automobilhersteller sind auch die Sorgen der Zulieferer. Volkmar Denner, der Chef von Bosch, dem weltgrößten Autozulieferer, äußerte sich heute in der FAZ. 2019 war anspruchsvoll, 2020 wird nicht einfacher, so sein Fazit. Eine Entspannung ist also nicht in Sicht.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Die EU-Kommission, der DAX-Konzern SAP und auch die Europäische Zentralbank. Sie werden seit kurzem von Frauen geführt. Frauen sind also in Spitzenjobs auf dem Vormarsch, könnte man meinen. Aber stimmt das auch in der Breite? Und wenn sie führen, haben sie dann wirklich einen anderen Stil? Diesen Fragen ist Brigitte Scholtes für uns nachgegangen.
Von der Leyen, Morgan, Lagarde. Top-Frauen stehen im Rampenlicht. Doch die Statistik spricht noch eine andere Sprache. In 2 von 3 Vorständen der 160 Unternehmen des DAX, des MDAX und SDAX sitzt keine einzige Frau. Die Unternehmensberatung EY zählte im Sommer 61 Frauen unter den insgesamt gut 700 Vorstandsmitgliedern dieser Firmen. Gehe es so weiter wie bisher, dann werde es bis zum Jahr 2048 dauern, bis ein Drittel der Vorstandsposten mit Frauen besetzt sei, rechnete EY damals vor. Ein Grund für die schleppende Entwicklung: Es gibt, anders als für die Aufsichtsräte, keine gesetzliche Frauenquote. Das wollen Justizministerin Christine Lambrecht und Frauen- und Familienministerin Franziska Giffey, beide SPD, ändern. Der Zuspruch aus der Union ist bisher eher zurückhaltend. In den Kontrollgremien sind inzwischen immerhin knapp ein Drittel aller Mitglieder Frauen. Zumindest gibt es jetzt eine Frau an der Spitze eines DAX-Unternehmens und seit November mit Christine Lagarde auch die erste EZB-Präsidentin. Vergleiche mit ihren männlichen Vorgängern drängen sich auf. Das aber, so machte Christine Lagarde klar, bringe wenig. Sie werde ihren eigenen Stil haben, sie selbst sein und deshalb anders als ihr Vorgänger.
I will have my own style. I'm going to be myself and therefore probably different.
Christine Lagarde ist schon so lange mit den Spielregeln der Macht vertraut, dass Beobachter ihr das zutrauen. Ob Frauen, sobald sie einmal in einer Top-Position sind, tatsächlich anders führen, darüber gehen die Ansichten jedoch auseinander. Studien helfen da nur bedingt weiter. So sagt die Ökonomin Alexandra Niesen-Rünzi, die sich an der Universität Mannheim mit Geschlechterforschung befasst.
Man sagt grundsätzlich schon, dass Frauen einen anderen, einen partizipativeren Führungsstil haben als Männer, was dafür sprechen würde, dass sie also wirklich auch einen anderen Führungsstil verfolgen. Aber es gibt auch in der Literatur das sogenannte Queen Bee-Phänomen. Das besagt, dass Frauen, die es in eine Führungsposition schaffen, es Frauen, die nachkommen, besonders schwer machen.
Das Verhalten einer Bienenkönigin legt wohl nicht jede Frau an den Tag. Allerdings ziehen Frauen nicht unbedingt andere Frauen nach, sondern entscheiden vorrangig nach sachlichen Kriterien, mit wem sie zusammenarbeiten möchten. Ohnehin agierten sie sehr viel rationaler, als ihnen gemeinhin nachgesagt werde, sagt Angelika Huber-Strasser. Sie ist bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für den Global Female Leader Outlook verantwortlich, eine jährliche Studie zu weiblichen Führungskräften weltweit.
Die Mehrheit der Frauen sagt, sie entscheiden aufgrund von Analysen, sie setzen Technologie ein, um ihre Entscheidungsfindung zu unterstützen. Und Männer sagen, sie verlassen sich bei Entscheidungen hauptsächlich auf ihre Intuition.
Die Erwartungen gerade von Frauen an weibliche Führungskräfte belaste diese jedoch, hat Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek festgestellt.
Männer müssen mit einem Rucksack auf den Gipfel eines Berges steigen, nämlich Erfolg zu haben. Und Frauen haben immer noch einen Rucksack umgehängt, nämlich dass sie es anders machen, menschlicher machen und dass sie Frauensolidarität pflegen. Das ist leider eine Doppelbelastung, mit der Frauen erst auch mal fertig werden müssen.
Im Ergebnis würden manche Frauen dann resignieren und ihren Job aufgeben, auch weil sie die Spielregeln der Macht noch nicht durchschaut hätten. Andere gehen, weil die Unternehmenskultur für sie offenbar nicht mehr passt. So etwa Siemens-Personalvorstand Janina Kugel und Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens. Dass Frauen ein Unternehmen verlassen, so wie das Männer auch tun, wenn sie nicht mehr klarkommen, das geschehe inzwischen immer häufiger, hat KPMG-Partnerin Huber-Strasser festgestellt.
Dass jetzt auch Frauen dieses Potenzial erkennen, das sie selber tragen und auch diese Möglichkeiten am Markt, ihre Chancen wahrzunehmen, ist für mich eigentlich ein positives Zeichen. Weil es setzt natürlich dann auch die Unternehmen unter Druck, dass sie selber sagen, wir müssen etwas verändern, um unsere Talente zu halten.
Eine diverse Zusammensetzung der Mitarbeiter, das haben inzwischen viele Unternehmen erkannt, ist jedenfalls maßgeblich für den Erfolg. Und der ist es auch, der den Frauen am Herzen liegt. Da unterscheiden sie sich nicht von den Männern.
Brigitte Scholtes über Frauen an der Spitze und von denen gibt es nicht so viele wie Männer an der Spitze, was gemeinhin auch auf die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie zurückgeführt wird. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit und Führung in Teilzeit, das ist noch ein Randphänomen, vor allem wenn der Spitzenjob nicht geteilt wird mit einer weiteren Führungskraft. Das nutzen manche Arbeitgeber als Chance, sich von anderen abzuheben. SAP zum Beispiel bietet seine Führungspositionen grundsätzlich als Teilzeitstellen an und auch kleinere Unternehmen ziehen mit, wie ein Beispiel aus Baden-Württemberg zeigt, das Uschi Götz für uns aufgetan hat.
Was er früher in 8 bis 10 Stunden vor Ort im Unternehmen gemacht hat, dafür braucht Martin Götz heute höchstens 5 Stunden. Der promovierte Ingenieur arbeitet als Führungskraft in Teilzeit. Er ist Projektleiter bei Marquardt. Das weltweit aufgestellte Unternehmen hat seinen Stammsitz im ländlich gelegenen Riedheim-Weilheim nahe Rottweil. Hier werden Schalter entwickelt und produziert. Seit er in Teilzeit arbeitet, muss sich Götz seine Zeit genau einteilen. Dazu gehört auch, er geht nicht mehr zu jedem Meeting.
Da muss man dann auch wirklich Nein sagen, das macht jetzt jemand anderes oder da nehme ich jetzt halt nicht teil, weil es eben in der Priorität nicht so wichtig ist.
Die Herzkammer von Marquardt ist die Innovationsabteilung. Dort werden neue Produkte entwickelt und hier arbeitet Martin Götz. Mindestens 10 Patente gehen auf ihn zurück.
Ich habe hier einen PC, mit dem man eben CAD machen kann, also mechanisch konstruieren.
Sein Schreibtisch steht in einem Großraumbüro. Oft ist er hier nicht anzutreffen.
Also ich habe 25 Wochenstunden, das dürfte so, weiß ich nicht, 60% vielleicht sein. Das heißt, ich arbeite immer vormittags und einen Nachmittag in der Woche.
Auch zwei Homeoffice-Tage gehören zu seinem Teilzeitmodell. Für das Modell hat sich Götz nicht ganz freiwillig entschieden. Nach der Trennung von seiner früheren Frau konnte er sich mit ihr auf kein gemeinsames Betreuungsmodell für die Kinder einigen.
Und ja, irgendwann kam dann eben der Vorschlag von meiner Ex-Frau, dann nimm sie doch ganz.
Seitdem zieht er 5 Kinder alleine groß. Leicht sei ihm nicht gefallen, nach einer Verringerung der Arbeitszeit zu fragen, gibt der große sportliche Mann zu.
Ich bin einer von wenigen. Es ist jetzt, sagen wir mal, nicht üblich, das zu machen. Bei Männern schon zweimal nicht. Und hatte da so ein bisschen die Befürchtung, ob das dann ernst genommen wird oder ob man mir da Steine in den Weg legt.
Das Gegenteil war der Fall. Er erfuhr Unterstützung. Doch die Umstellung fiel dem Ingenieur trotzdem schwer.
Am Anfang war ich extrem gestresst dadurch, weil ich gedacht habe, so von allen Seiten kommt da vielleicht irgendwie Kritik oder die Kollegen kommen damit nicht klar. Aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl damit.
Das habe auch damit zu tun, dass sich die Arbeitswelt sowieso verändere. Als Projektleiter trage er zwar die Verantwortung, dies erfordere aber keine Dauerpräsenz.
Der Job ist nicht, jetzt jedem zu sagen, heute machst du genau die Tätigkeit und heute Abend musst du mir das Ergebnis zeigen, sondern ich gebe eigentlich vor, was will ich in 1-2 Wochen haben, was soll das Ergebnis sein.
Über 11.000 Mitarbeiter beschäftigt Marquardt weltweit. Martin Götz ist nicht die einzige Führungskraft in Teilzeit. Dies erfordere einen höheren organisatorischen Aufwand, sagt Unternehmenschef Harald Marquardt. Man überprüfe auch, welche Auswirkungen jeweilige Arbeitszeitmodelle haben.
Denn es ist auch eine Belastung in der Organisation für die Mitarbeiter. Und wir versuchen dann schon, wenn es nicht funktioniert, mehr beratend und ordnend einzugreifen.
Doch Marquardts Erfahrungen sind eigentlich
extrem positiv. Seit wir anbieten, haben wir mit den Führungskräften, die es wahrnehmen und die es natürlich auch im Wesentlichen aus persönlichen Gründen wahrnehmen, manchmal gar keine Alternative mehr haben, insofern sehr gute Erfahrungen gemacht, als dass wir ihnen große Freiheitsgrade geben und diese Freiheitsgrade aber jetzt nicht gegen das Unternehmen genutzt werden, sondern für das Unternehmen, die Zugänglichkeit maximal ist einerseits. Das ist sicherlich damit zu begründen, dass auch ein Stück Dankbarkeit, so etwas überhaupt zu ermöglichen, mitschwingt. Und auf der anderen Seite, und das hat viel mit Vertrauen zu tun, von unserer Seite eben nicht ausgenutzt wird.
Das bestätigt auch der Ingenieur Martin Götz. Die meisten Ideen kämen ihm zu Hause, sagt der Projektleiter aus der Innovationsabteilung.
Es ist auch anstrengend, sich um Kinder zu kümmern, aber anders. Und da mache ich mir dann oft Gedanken oder spinne irgendwelche Ideen weiter. Also gerade dieses Innovationsthema kommt da natürlich entgegen.
Den häufig bei Teilzeit beobachteten Karriereknick hat Martin Götz nicht erlebt. Klarer Nachteil des Teilzeitmodells sei natürlich der geringere Verdienst und die geringere Rente. Sobald die Kinder größer sind, will Martin Götz deshalb auch wieder Vollzeit arbeiten.
Unsere Korrespondentin aus Baden-Württemberg, Uschi Götz, über eine Führungskraft in Teilzeit. Die politische Krise im Nahen Osten hat die internationalen Finanzmärkte auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Besonders betroffen ist davon der Ölpreis. Die Entwicklung des Tages von Ulla Herrmann.
Der Iran reagierte geschockt auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani, schwor Rache und setzte sogar ein Kopfgeld auf US-Präsident Donald Trump aus. Nieder mit den USA, nieder mit Israel, forderten die Demonstranten in Teheran. Damit hat sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter verschärft. An den Finanzmärkten geht deshalb die Angst um,
dass sich dieser Krisenherd Mittlerer Osten nochmal ausweiten wird. Und dann gibt es große Probleme. Also das heißt, man könnte auch an Angriffe auf ölproduzierende Fazilitäten denken. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht der Mittlere Osten komplett lahmgelegt wird durch so einen Konflikt. Und dadurch werden die Anleger aktuell so nervös.
Sagt Chefvolkswirt Carsten Pschesky von der ING Bank. Die Folge? Der Ölpreis schoss in die Höhe. Die Nordseesorte Brent sprang zeitweise über 70 US-Dollar. Auch leichtes US-Öl verteuerte sich deutlich. Denn der Iran grenzt an die Straße von Hormus. Es ist einer der weltweit wichtigsten Schifffahrtswege für den Rohöltransport.
Der Iran produziert 5% des allgemeinen Angebotes an Öl weltweit. Das ist noch nicht die Welt. Aber wenn sich halt dieser Konflikt ausweiten würde auf andere ölproduzierende Staaten im Mittleren Osten, das ist die Angst der Anleger, dass dann wirklich das Angebot knapper wird und dadurch dann der Preis noch weiter steigt.
Der höhere Ölpreis dürfte die deutschen Verbraucher empfindlich treffen, glaubt Rohstoffexpertin Gabriele Wiedmann von der DK Bank.
Höhere Ölpreise tun zuallererst den privaten Haushalten weh. Es wird teurer an der Tankstelle, es wird teurer beim Heizöltanken.
Wegen der Kriegsgefahr im Nahen Osten und dem Anstieg des Ölpreises fürchten Anleger Bremsspuren für die Wirtschaft.
Selbst kurzzeitige Rohölpreisanstiege können einige Unternehmen schon härter treffen. Das ist beispielsweise eine Luftfahrtindustrie, aber auch Aluminiumproduktion, die recht energieintensiv ist.
Allerdings ist der Ölmarkt wegen des Fracking-Angebots der USA und der alternativen Energien nicht mehr so angespannt wie in den 70er Jahren. Deshalb beschwichtigt Gabriele Wiedmann:
Solange in den USA so problemlos mit dem Fracking schnell reagiert werden kann und es schnell auch Produktionsausweitungen dort geben kann, besteht keine Sorge vor Knappheit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass solch ein Ölpreis nur kurzfristige Natur ist und wir relativ schnell dann auch bei den Ölpreisen wieder Rückgänge beobachten werden.
Ähnlich sieht es Chefvolkswirt Carsten Pczeski.
Aktuell das Niveau von um die 70 Dollar pro Barrel ist überhaupt kein Problem. 2018 standen wir auf ungefähr 80, 2013/14 standen wir noch bei knapp 100 Dollar pro Barrel. Also diese Größenordnung zeigen eigentlich, dass es diese Schmerzgrenze auf absehbare Sicht nicht gibt.
So erleben die Anleger zum Start ins neue Börsenjahr zwar wieder Schreckmomente, aber Händler hatten ohnehin bereits gewarnt, 2020 würde kein leichtes Jahr.
Ulla Herrmann über den Preisanstieg beim Öl aufgrund der drohenden Eskalation im Nahen Osten. Damit sind wir mitten im Börsengeschehen. Dorothee Holz in Frankfurt. Wo genau steht der Ölpreis jetzt aktuell?
Ja, die Lage hat sich tatsächlich etwas beruhigt. Die Ölpreise sind wieder etwas zurückgekommen. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brent kostet aktuell 68,85 Dollar. US-Leichtöl wird mit 63 Dollar gehandelt.
Das alles bewegt natürlich auch andere Werte. Der Aktienmarkt hat schon am Freitag verloren. Setzt sich das heute fort?
Absolut. Die Unsicherheit bleibt natürlich groß. Mit einem solch dramatischen Jahresstart hat man ganz einfach nicht gerechnet. Niemand weiß, was noch kommen wird. Ob US-Präsident Trump weiter Öl ins Feuer gießt, welche Vergeltungsmaßnahmen der Iran plant. Aus Washington hört man aktuell aber auch etwas versöhnlichere Töne. Trump sei offen für Gespräche über ein neues Atomabkommen mit Teheran, so eine Beraterin des Präsidenten. Das hat immerhin bewirkt, dass der deutsche Aktienmarkt einen Teil der Verluste abgebaut hat. Der DAX ist kurz vor Handelsschluss mit 0,7% im Minus, notiert bei 13.126 Punkten. Heute Vormittag sah es deutlich drüber aus. In New York gibt der Dow Jones nur moderat nach. Die Nasdaq ist sogar leicht im Plus.
Schauen wir auf einzelne Aktien. Im Beitrag eben klang es schon an, die Lufthansa ist besonders abhängig vom Ölpreis. Drückt das alles also den Kurs?
Ja, Treibstoff ist nun mal der größte Kostenfaktor. Und das drückt den Aktienkurs allerdings auch nicht mehr so stark wie vor ein paar Stunden. Lufthansa-Aktien geben 1,2% nach. Aber auch Aktien der Konkurrenten Air France, KLM oder British Airways, der British Airways-Mutter IAG, gehen nach unten. Dass die Gewerkschaft UFO nach einem Versuch zur Lösung des Streits mit der Lufthansa sucht, das fällt heute weniger ins Gewicht.
Mit ölbasierten Treibstoffen fahren auch noch die meisten Autos. Trotzdem sind Spritfresser weiter beliebt. Die Deutschen kaufen vor allem gerne SUVs. Was macht das heute mit den Autoaktien?
Das macht wenig mit den Autoaktien, treibt sie auf jeden Fall nicht nach oben. Autoaktien gehören auch zu den Verlierern, auch wenn die Autohersteller gerade mit diesen Autos viel Geld verdienen. Daimler-Aktien geben am stärksten nach, um 1%. Das liegt daran, dass Daimler in den USA hunderttausende Autos wegen defekter Schiebedächer zurückrufen muss. Und das dürfte teuer werden.
Es gibt also nur wenige Gewinner heute. Auffallend stark ist da der Pharmakonzern Merck. Was ist da los?
Ja, Merck kann Erfolge bei einem Krebsmittel vorweisen, das man zusammen mit Pfizer entwickelt hat, dem US-Konzern. Hier geht es um eine Immuntherapie zur Behandlung von Blasenkrebs. Merck-Aktien legen um 1% zu und sind damit größter DAX-Gewinner.
In unsicheren Zeiten wie diesen lassen für gewöhnlich steigt gewöhnlich der Goldpreis und auch die Nachfrage nach Staatsanleihen auch heute.
Deutsche Staatsanleihen bleiben gefragt, die Umlaufrendite aber unverändert bei -0,30%. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1563 Dollar, das sind 16 Dollar mehr als am Freitag. Und auch der Euro hat sich etwas verteuert. Der Euro steigt auf 1,1186 Dollar.
Danke für die Börseninformationen an Dorothee Holz in Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk hier nach den Nachrichten. Kultur heute. Danke fürs Zuhören. Bis hierher, sagte Silke Hane. Schönen Abend noch und tschüss.